Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Unsere Zahl der Woche lautet 180%.
Unser Thema der Woche.
Ja, wir wollen einmal einen kurzen Rückblick zum vergangenen Jahr werfen und natürlich auch einen Ausblick, was können wir jetzt von Donald Trump in den ersten Wochen erwarten. Aber Sascha, erstmal die Frage an dich, wie haben jetzt die Aktienmärkten, wie sind die denn ins neue Jahr gestartet?
Ja, also ein bisschen weniger euphorisch, als man es geglaubt hat. Also ich sag mal, wir sind so ungefähr auf dem Level, wie wir tatsächlich dann auch geendet haben. Bei den meisten Indizes so ein bisschen Einbruch bei den Tech-Werten gehabt, Erholung dann auch in der Form, aber nichts wirklich Signifikantes. Auch im chinesischen Markt gab es so ein bisschen auch Wackelei, um es mal so zu formulieren. So, der Markt versucht noch so ein bisschen seine Richtung zu finden, so ein bisschen das Spannungsfeld, so was jetzt tatsächlich die nächsten Wochen so bringt, gerade natürlich die Dumps-Einführung von Donald Trump, welche Dinge er denn tatsächlich verkündet, was machen die Notenbanken, wie geht es in der Ukraine weiter, was passiert in Deutschland in der Wahl, viele Fragezeichen und deswegen machen die Börsenhändler das, was man dann tut, man wartet einfach erstmal ab und bewegt die Märkte ein bisschen nach oben oder nach unten, damit es nicht zu langweilig wird den ganzen Tag.
Ja, du hast schon gesagt, also viele politische Themen, die gerade auf der Agenda stehen, auch China beobachtet das Ganze natürlich sehr genau. Einmal kurz eine Einordnung, wie steht im Moment die chinesische Wirtschaft da? Die Einkaufsmanager-Indizes, also quasi die Stimmung der Unternehmen, sank da zuletzt im Dezember und zwar auf nur noch 50,5 Punkte. Das ist also leicht über der als Wachstumsschwelle angesehenen 50-Punkte-Marke. Auch die Exportaufträge sind zurückgegangen, also insgesamt lief es da jetzt zum Jahresende in China nicht ganz so gut und da ist natürlich jetzt fraglich, du hast auch schon Donald Trump angesprochen, welche Entscheidung Trump und jetzt sein Kabinett direkt treffen werden, also höchstwahrscheinlich ja auch eher negative Auswirkungen für die chinesische Wirtschaft. Trotzdem rechnet Präsident Xi Jinping jetzt aber mit einem Wachstum von 5% im laufenden Jahr, also in 2025. Ein Grund ist auch, dass man sich da auch so ein bisschen ja, loslösen will oder diversifizieren will, was jetzt die Exporte angeht, dass man eben jetzt nicht mehr ganz so stark von Europa und den USA abhängig ist und jetzt auch ja, sich mehr in südostasiatische Länder oder den südostasiatischen Ländern annähert, um da die Abhängigkeit zu reduzieren. Das ist natürlich auch nochmal ganz spannend. Sascha, was können wir denn von Trump insgesamt jetzt irgendwie in den ersten Wochen erwarten? Was hat das auch für die US-Wirtschaft für eine Bedeutung?
Auf jeden Fall eine ganze Menge Unruhe und wenn man so will, Chaos, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Ich gehe ganz fest davon aus, dass Donald Trump ganz, ganz viele Sachen am Anfang auch schon umsetzen wird oder zumindest versuchen wird, das zu machen. Das wird sowohl guten Impact haben als auch schlechten Impact. Also der gute Impact vielleicht, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube tatsächlich, dass Donald Trump sehr schnell die Thematik Steuersenkung bzw. Deregulierung der Unternehmen in Angriff nehmen wird. Mhm. Vielleicht ist das sogar auch ein schlechtes Thema, weil er dereguliert ja auch so ein bisschen das Thema Umweltschutz im Sinne von, dass er ja ein großer Freund der fossilen Energien ist und natürlich, dass den Ölfirmen sehr stark erleichtern wird, tatsächlich auch wieder zu bohren und Öl zu fördern, was ja nicht den Klimaschutz in der Form zu passen hat. Aber es wird den Börsen gut tun, weil am Ende sind es kurzfristige Gewinne, die gemacht werden können, eben durch die Steuersenkung, aber auch, weil die Unternehmen tatsächlich ihre ich sag mal, Kosten für die ganze Regulierung so ein bisschen runterfahren können. Das ist erstmal ganz gut. Genau. Ansonsten, ich glaube, die NATO und den Ukraine-Krieg, um das mal so ein bisschen da zu packen, da wird er wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Er hat ja auch schon ein bisschen angekündigt, also innerhalb von 24 Stunden löse ich das vor dem Wahlkampf. Jetzt hat er gesagt, es dauert vielleicht doch 100 Tage. Auch das wäre ambitioniert. Also am Ende wird er es anpacken, aber das wird natürlich sich nicht so schnell lösen, wie er sich das vorstellt. Aber ich glaube, dass er es anpacken wird und dass er da auch dann nach vorne bringt. Da würde ich jetzt einfach mal so ein Fragezeichen dran kleben. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das positiv oder negativ ist. Sicherlich ist es positiv, dass man an einer Lösung arbeitet. Frage ist natürlich dann auch, ob die von allen Seiten so akzeptiert werden kann. Schauen wir mal, was da kommt dabei. Ansonsten wird er natürlich dann sehr schnell ein anderer Wind quasi auch bei den ganzen Ministerien sein, weil wenn man sich einfach mal das Parlament so anschaut oder auch die ganzen Ministerien anschaut, wird er ja sehr schnell auch Menschen einsetzen, setzen, die völlig anders ticken als bisher das bei der Biden-Regierung gewesen ist. Also, und das würde ich tatsächlich als positiv und negativ betrachten. Ich finde das ein bisschen schwierig, dass wir uns eigentlich immer hingestellt haben und sagen, okay, unsere Jokes darüber machen, dass jetzt gegebenenfalls die neue Verantwortliche für das Bildungsministerium jetzt tatsächlich diese Wrestling, diese WWE dort geleitet hat. Also ein Entertainment, ein Unterhaltungskonzern. Also es ist ein Konzern, der viel Geld verdient hat und es ist sicherlich auch eine große Herausforderung gewesen. Und dass man da jetzt irgendwie Jokes darüber gemacht hat, dass die gute Frau halt im Wrestling ihr Geld verdient hat und jetzt Bildung macht. Ich meine, ich bin der Meinung, das kann man jetzt erstmal noch gar nicht bewerten. Es sind erfolgreiche Unternehmer, die natürlich auch manchmal so, und das als Positives, aber als Negatives, die natürlich auch teilweise sehr merkwürdige Moralvorstellungen haben. Also Donald Trump hat natürlich einen neuen besten Freund gefunden mit Elon Musk, den wir natürlich jetzt auch schon gerade in unserem Wahlkampf kennengelernt haben, der ja auch sehr viel Lust hat, in Deutschland nochmal umzukrempeln auf seine persönliche Vorstellung und das natürlich auch nicht so ganz fair macht, das Ganze, und wieder so ein bisschen poltert in seinen Diskussionen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, ob das gut oder schlecht ist. Also, aber auf jeden Fall wird es unruhig, und Unruhe kann einfach natürlich auch eine ganze Menge darstellen. Ich bin aber nicht total pessimistisch. Ich glaube, das neue Parlament wird auch erstmal eine ganze Menge Themen angehen, um Wirtschaftswachstum zu fabrizieren, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir an den Börsen erstmal eine ganze Menge positive Dynamik sehen werden durch die ersten Wochen von Donald Trump. Ich glaube nochmal als letzten Thema, du hattest China ja schon angesprochen, das Thema Zölle. Ich glaube, das wird bei weitem nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Mhm. Ich glaube, Donald Trump wird sehr schnell klar werden, dass wenn er die Zölle so stark nach oben hebt, wie er es vielleicht in seinen schlimmsten Zeiten angekündigt hat, dass es den Effekt haben wird, dass die Inflationsrate massiv nach oben gehen wird. Das wird dazu führen, dass die amerikanische Notenbanken unter Umständen natürlich dann massiv gegen intervenieren müsste, also die Zinsen erhöhen, und das will er auf keinen Fall. Also ich glaube, da wird er ein bisschen weniger stark die Zollkeule rausholen, als das in der Form kommt. Wird. Und ich glaube auch, das ist in China, hat es ja auch schon angesprochen, noch ein ganz wichtiger Faktor. Sollte er sehr hohe Zölle erheben auf China, dann wäre das gut für die Europäer. Warum? Ja, die Chinesen würden erstmal ihre ganzen Waren nach Europa verkaufen und die Europäer würden es nach Amerika verkaufen, wenn es dann da weniger Zölle gibt. Also die chinesischen Waren würden trotzdem nach Amerika kommen, über einen anderen Weg. Ich meine, das würde über Zölle nicht verhinderbar sein. Man sieht das ja auch gerade aus der Tech-Landschaft. Die Biden-Regierung hat ja schon ganz massiv Restriktionen eingeführt, so ein bisschen diesen, ich sag mal, Handelskrieg mit China so ein bisschen forciert. Der Nvidia-Chef hat sich ja gerade sehr kritisch darüber geäußert, weil sie ja die ganzen Vorprodukte für die Chips jetzt nicht so gut bekommen. Also auch da glaube ich, dass da nochmal ein bisschen nicht so heiß gegessen wird, wie gekocht wird. Ich bin nicht so pessimistisch, was Trump betrifft, wie vielleicht der ein oder andere Kommentator in unseren Medien aktuell.
Okay, ja, interessante Einordnung. Und da ist ja natürlich auch die Frage, mit welcher Wirtschaftslage startet Donald Trump jetzt? Da kann man sagen, eigentlich läuft es in den USA ja derzeit sehr gut. Auch beispielsweise jetzt, um mal kurz nochmal zurück in den Dezember zu gehen, da wurde jetzt auch der höchste Stand seit März erreicht bei dem ISM-Index. Das ist jetzt eine Stimmungsumfrage unter den US-amerikanischen Industrieunternehmen. Dort wurde eben jetzt die Stimmung deutlich besser eingeschätzt, auch als noch einige Monate zuvor. Auch der Arbeitsmarkt läuft derzeit sehr gut. Da konnten auch im Dezember wieder fast 300.000 neue Stellen geschaffen werden, oder rund 250.000 kann man sagen. Das lag auch deutlich über den Erwartungen. Und ja, jetzt ist aber natürlich die Frage, du hast es auch schon angesprochen, wie reagiert jetzt auch die US-Notenbank darauf? Wir haben jetzt in den letzten Monaten natürlich viele Zinssenkungen gesehen. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie geht man da weiter vor? Es wird jetzt eigentlich erstmal an den Märkten so ein bisschen mit so einem Stillstand gerechnet, und dass man jetzt die nächsten Monate die Füße stillhält und schaut, wie sich die Wirtschaft und auch die Inflationsrate da weiterentwickelt. Das wird natürlich auch nochmal ganz spannend zu sehen sein. Was man aber sagen kann, was auf jeden Fall profitierte von dem Wahlsieg von Donald Trump, war der US-Dollar, einfach weil der auch damit gerechnet wird, America First Politik, du hast es gerade auch beschrieben mit der geplanten Zollpolitik. Da wertet der US-Dollar jetzt schon mal deutlich auf, und zwar vom Wahlsieg war es so bei, war der US-Dollar so, oder war 1 Euro ungefähr 1,07 US-Dollar wert. Jetzt ist 1 Euro nur noch 1,03 US-Dollar wert. Also der Euro wertete im Vergleich zum US-Dollar ab. Das kann man schon mal so als erste Erkenntnis an den Märkten festzurren. Und dann Ja, machen wir das Ganze einmal voll. Wir haben jetzt China gehabt, wir haben die USA gehabt. Sascha, wie würdest du im Moment die Lage in Europa oder insbesondere hier auch in Deutschland einschätzen? Haben wir hier im Moment eine gute Wirtschaftslage? Das Jahr 2024 war ja jetzt nicht so euphorisch. Kann man da im 25 mit einer Besserung eigentlich rechnen?
Also viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Also tatsächlich war letztes Jahr ein wirklich katastrophales Jahr, weil tatsächlich so ein bisschen alles aufeinander zugekommen ist. Also insbesondere, wir haben weiterhin die höchsten Energiepreise. Das hat dazu geführt, dass in der Industrie und ich meine bei den Unternehmen natürlich eine unglaublich schlechte Stimmung herrscht. Es gab eigentlich diese ganze Streiterei in der Politik. Ich glaube, das war eine der größten Belastungsfaktoren, dass niemand so richtig weiß, was jetzt als nächstes passiert. Ich glaube, die Unternehmen können immer sehr gut damit umgehen, wenn selbst ein schlechter Plan klar kommuniziert wird. Womit sie überhaupt nicht umgehen können, ist, wenn sie nicht wissen, was morgen ist. Weil darauf kann ich keine Produktionsprozesse oder keine Unternehmensstrategie aufbauen. Das hat einfach gefehlt. Ja. Und deswegen jetzt die gute Aussage, all das, was letztes Jahr so schlecht war, wird dieses Jahr einfach besser werden, weil tatsächlich wir werden irgendeine neue Form der Regierung bekommen, die hoffentlich deutlich stabiler und deutlich klarer kommuniziert. Das wird mehr Zuversicht sowohl bei den Bürgern als auch bei den Unternehmen bringen. Also daraus wird sich dann natürlich dann ein bisschen Wachstum darstellen. Natürlich passiert das nicht von heute auf morgen. Unser Wirtschaftswachstum wird nicht, oh Wunder, sofort anspringen. Das wird nicht passieren. Aber wenn die Zuversicht bei den Unternehmern steigt, wenn die Zuversicht bei den Verbrauchern steigt, dann sind es gute Frühindikatoren, dass wir zumindest im dritten, vierten Quartal die erste Wende sehen könnten und dann vielleicht das nächste Jahr nochmal gut nach oben geht. Und das wäre sehr, sehr schön natürlich auch für die deutschen Aktienmärkte, für die Kapitalmärkte. Hm. Fairerweise muss ich ja sagen, die Aktienmärkte sind ja schon ganz gut gelaufen in Deutschland. Gerade eben, weil wir ja nicht so stark von der Binnennachfrage abhängen, sondern die DAX-Unternehmen natürlich auch eine ganze Menge Geld im Ausland verdienen. Aber man sieht es bei den Unternehmen, die jetzt sehr stark von der Binnennachfrage abhängen, insbesondere der SDAX und der MDAX, also zwei Indizes, die viel in Deutschland in der Form verdienen, dass die bei weitem nicht so gut gelaufen sind. Also unsere These ist, es läuft besser dieses Jahr, es kommt mehr Optimismus in die Welt. Deswegen gibt es auch eine ganze Menge Chance für Deutschland und auch für die Entwicklung dabei. Und wir glauben auch ein Stück weit, dass das Thema, dass wir den Peak gesehen haben bei den Energiepreisen, also dass da jetzt auch nicht unbedingt mehr was kommen würde. Und sollte sich tatsächlich der Ukraine-Konflikt durch ein Einwirken von Donald Trump zeitnah lösen, wäre das sicherlich ein sehr, sehr gutes Konjunkturprogramm für uns in Deutschland und auch für die Zuversicht.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Was ich da noch ganz interessant fand, du hast gerade schon gesagt, ne, letztes Jahr war jetzt nicht so euphorisch, gerade Jahresende gab es nochmal einen ganz interessanten statistischen Effekt, hat das Statistische Bundesamt veröffentlicht, und zwar im November war es eigentlich, was die Industrie anging, lief es da sehr, sehr gut. Die Industrieproduktion legte da deutlich zu. Der Außenhandel entwickelte sich positiv, konnte um 2% zulegen. Da hat man jetzt erstmal sich gefragt, warum, weil das relativ überraschende Zahlen waren. Dann hat man aber gesehen, okay, die Anstiege oder die Exporte in die USA sind um 14,5% angestiegen gegenüber dem Oktober. Also im Vergleich von Oktober zu November ging es da um fast 15% nach oben, was die Exporte angeht. Da kann man jetzt auch wieder so diesen Trump-Effekt ein bisschen rauslesen. Und zwar, dass es da so eine Art Vorkaufseffekt gibt, also dass die US-Händler, die US-Unternehmen ihre Lager schon mal auffüllen, weil natürlich auch die Sorge besteht, dass Trump und seine Regierung auch gegenüber Europa Zölle verhängen, dass also für die US-Unternehmen die Importe aus anderen Ländern deutlich teurer werden. Und da kommt man eben sehen, okay, die decken sich jetzt in den letzten Monaten in diesem Jahr nochmal mit den Waren ein, um dann nicht in ein paar Wochen dann deutlich teurer einkaufen zu müssen. Und gleichzeitig wiederum, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, brachen hier in Deutschland die Auftragseingänge in der Industrie im November um 5% ein. Also einerseits viel Produktion im November, aber in Zukunft perspektivisch eher ein Rückgang, weil die Auftragseingänge zurückgehen. Fand ich im November da ganz interessant, wie sich das entwickelt hat und eben, weil im November ja auch die US-Präsidentschaftswahl war, sodass das da sicherlich den Effekt hatte. Wird man natürlich mal schauen, ob das jetzt im Dezember, da kommen die Zahlen wahrscheinlich erst im Februar, auch der Fall war. Genau, das ist einfach nochmal ein interessanter statistischer Effekt.
Das Börsenwetter.
Sascha, dann lass uns doch einmal nochmal ein Fazit ziehen. Wie ist denn das Jahr 2024 an den Aktienmärkten gelaufen? Welche Märkte haben sich besonders positiv entwickelt? Wie lief es in den USA? Wie lief es hier in Europa? Kannst du uns da mal einen Überblick geben?
Ja, extrem gut. Also wir hatten ein sehr, sehr gutes Börsenjahr. DAX mit über 18%, 18,8% im Plus. Der Eurostock mit 11,1% im Plus. Da muss man fairerweise auch nochmal was dazu sagen, dass bei den Eurostocks die Dividende noch on top kommt. Beim DAX ist die ja schon reingerechnet. Mhm. Das wären dann auch nochmal knapp 3% on top, die man verdient hätte. Nur als Hinweis, wenn man es vergleichen möchte, aber trotzdem, der DAX ist besser gelaufen als Europa. Okay. Dann haben wir den S&P 500 als den großen Index mit satten 26,4%, wobei das natürlich sehr stark durch die Halbleiter, durch die ganzen Tech-Werte getrieben waren. Also Nvidia war sicherlich da der Outperformer, der so ein bisschen den Markt ohne Ende nach oben gespült hat. Aber klar, das war natürlich ein herausragendes Jahr, was man nicht so unbedingt jedes Jahr erwarten sollte.
Genau, sehr gut. Ich habe auch noch mal gerade eben geschaut, was gab es dann noch für weitere Asset-Klassen, die sich oder wie haben die sich eigentlich entwickelt? Ja, du hast gerade schon gesagt, irgendwie am Aktienmarkt, gerade hier der amerikanische Aktienmarkt mit der eigentlich besten Performance mit 26%. Man hat aber ja auch im vergangenen Jahr gesehen, dass auch zwei weitere Sachen stark im Fokus standen. Einmal war das Thema Gold, 36% unterm Strich, muss man sagen, sehr statistisch gesehen ein Ausreißerjahr. Also dass Gold da 36% mal steigt, ist schon außergewöhnlich. Dann hatte ich mir auch nochmal angeschaut, Euro-Staatsanleihen, also gerade gibt es auch einige, die oft auch in Form von Fonds und so weiter dann noch irgendwelche Staatsanleihen mit drin haben. Euro-Staatsanleihen haben 2% zugelegt im vergangenen Jahr oder eine Rendite erwirtschaftet von 2%. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den Gewinner-Asset-Klassen. Das eine ist Bitcoin mit 125%, natürlich mit enormen Wertschwankungen dahinter. Und um unsere Zahl der Woche aufzulösen, 180%. Sascha, hast du eine Idee? Das fand ich da ganz, ganz witzig. Oder welcher Preis um 180% im vergangenen Jahr gestiegen ist?
Nee, keine Ahnung, sag mal.
Und zwar ist es die Kakaobohne.
Oh, okay.
Die Kakaobohne ist der quasi, was die Preisentwicklung angeht, der Gewinner im Jahr 2024. Wenn der eine oder andere sich jetzt fragt, ja, ne, wie hätte ich da denn, also erstmal muss man natürlich sagen, ist das auch vom Thema Nachhaltigkeit, muss man das natürlich auch mal für sich entscheiden, inwieweit man auf Rohstoffentwicklung irgendwie da partizipieren möchte. Beispielsweise bei Smavesto haben wir das Thema für uns auch abgelehnt, dass wir da eben nicht teilnehmen beispielsweise. Es gibt ja aber auch diese Future-Kontrakte an Terminbörsen und da wird natürlich auch die Kakaobohne gehandelt. Und da kommt man jetzt eben sehen, dass der Preis für Kakaobohnen da deutlich, deutlich gestiegen ist, eben um 180%. Was war der Grund? Versorgungsengpässe ohne Ende und auch schlechte Bedingungen zum Anbau der Kakaobohne in 2024, jetzt durch die Wetterlage. Und das sieht man auch am Preis der Schokolade, wenn man jetzt die, keine Ahnung, Lindt-Schokolade oder sonstiges im Supermarkt kauft mit hohem Kakaoanteil, dass die eben deutlich teurer geworden ist als noch in 2023. Das ist der Grund dahinter, das heißt ein Gewinner, was aber erstmal jetzt ja eigentlich gar kein positiver Effekt ist, sondern aufgrund der Gründe, die dazu geführt haben, eigentlich eher eine nicht so schöne Entwicklung. Sascha, was hatten wir noch? Du hast eben schon mal ganz kurz das Thema Halbleiter angesprochen. Wie haben sich so die Halbleiter-Chips zuletzt entwickelt?
Ja, also seit Anfang des Jahres noch nicht so richtig gut. Also wir sind jetzt seit einer Woche, wenn man sich das anschaut, also bei einer Nvidia und bei einer AMD mit fast 10% im Minus. Ja, da geht es einfach darum, dass erstens die Frage aufgekommen ist, okay, Exportbeschränkung, was ich ja schon kurz dargestellt habe, also die Chinesen liefern nicht mehr die ganzen seltenen Erden, also so gerne an Amerika, und auf der anderen Seite liefern die Chiphersteller aus Amerika nicht mehr die künstlich intelligenten Chips an China. Die streiten sich da momentan so ein ganz bisschen, das ist sicherlich belastend für den Sektor. Muss aber auch fairerweise sagen, das ist der Outperformance-Sektor letztes Jahr gewesen, und dass man da einfach mal ein paar Gewinne mitnimmt, ist natürlich auch ganz klar. Außerdem ist es so ein bisschen so, wir sind ja jetzt gerade bei Nvidia jetzt auch in einem Wechsel der Grafikkartengeneration. Die haben ja gerade ihre neuen Grafikkarten angekündigt, und da muss man natürlich auch schon mal schauen, wie viele Chips kommen denn da auch überhaupt auf den Markt? Kann man überhaupt die in der Qualität auch produzieren? Man hat jetzt zum Beispiel gesehen, dass zum Beispiel die ganzen Bestellungen bei den neuen Chip, den Nvidia jetzt herausgebracht hat, dass die erste Charge so ein paar Probleme hatte, dass die tatsächlich zu heiß wurden bei den Servern, und dass Nvidia da nochmal nachjustieren muss, und ein paar Betreiber von Rechenzentren für künstliche Intelligenz Intelligenz haben jetzt erstmal gesagt, wir warten erstmal ab, bis diese Probleme behoben sind. Andere haben sich diese Chips direkt bestellt und kaufen nicht diese vorgefertigten Racks von Nvidia, weil sie sagen, das können wir besser zusammenbauen als die. Also da gibt's halt ein paar Kinderprobleme. Würde ich jetzt auch noch nicht überbewerten, aber hat natürlich die Aktie auch erstmal belastet und auch so ein bisschen die Frage in den Raum geworfen, können die so liefern, wie man sich das vorstellt. Also Chipindustrie bleibt dieses Jahr auf jeden Fall spannend in beide Richtungen. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass man da auch mit Rückschlägen einfach mal rechnen muss, wenn es dann vielleicht auch mal enttäuscht.
Ja, die sind ja auch enorm gut gelaufen in den vergangenen Jahren. Also ja, wie du schon sagst, ist natürlich die Frage, ob man da die hohen Erwartungen immer jedes Jahr erneut übertreffen kann. Aber dafür hört ihr auch den Podcast hier, dass wir euch da auf einem Laufenden halten. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Und falls ihr den Podcast bei Apple Podcast oder Spotify hört, dann gerne auch eine Bewertung dalassen. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.